Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Heute geht es um die dritte göttliche Person, den Heiligen Geist. Und wie schlecht mein Vertrauen in den Heiligen Geist ist, zeigt, dass ich mich vorbereitet habe. Wenn man auf den Heiligen Geist vertrauen würde, könnte man einfach so sprechen. Der Heilige Geist gibt einen ein, was man tut, aber vielleicht gehört das dazu, dass man es ernst nimmt. Und der Heilige Geist einem auch bei der Vorbereitung behilflich ist, hoffentlich, oder überhaupt zeigt, was man sagen soll. Der Heilige Geist war für die junge Kirche so selbstverständlich, ähnlich wie bei Jesus Christus, dass es sehr lange gebraucht hat, bis man begonnen hat, über ihn zu reflektieren und dann auch dogmatische Aussagen über den Heiligen Geist zu treffen. Ist ganz interessant, dass bei der Erstellung eines Glaubensbekenntnisses beim Konzil von Nizea im Jahr 325 man noch den Heiligen Geist nicht einmal erwähnt hat, obwohl man natürlich an ihn geglaubt hat, weil er einfach so selbstverständlich war für die Kirche. Und erst bei der Ergänzung beim Konzil von Konstantinopel 381, bei der Ergänzung des Glaubensbekenntnisses, dann auch die Sätze über den Heiligen Geist dazugekommen sind. Über den Heiligen Geist, die Kirche und die Vollendung der Welt, die letzten Dinge dann. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, war natürlich immer schon am Werk. Schon von Anfang an wäre nichts passiert ohne den Geist Gottes. Und manche Dinge, die man im Alten Testament lesen kann, drücken das auch schon wörtlich aus. Also ganz am Anfang der Schöpfung heißt es ja, schon am Beginn des Buches Genesis, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte. In Genesis 8 ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist, den man vielleicht erst versteht, wenn man sozusagen es im Licht des Neuen Testamentes liest, nämlich dass nach der Sintflut, die 40 Tage lang gedauert hat, sozusagen zu einer Reinigung beitragen sollte, ein Neubeginn sein sollte, nur eine Taube aus der Arche gelassen hat und ist wieder zurückgekommen, weil sie, logisch gedacht, natürlich nichts gefunden hat, wo sie sich niederlassen konnte. Nach 7 Tagen hat er sie wieder losgelassen, sie ist zurückgekommen mit einem Ölzweig im Schnabel, aber offensichtlich auch noch nichts zum Landen gefunden. Und nach weiteren 7 Tagen ist sie nicht wiedergekommen. Und da hat man gewusst, jetzt können wir die Arche sozusagen öffnen. Die Taube hat einen Platz gefunden. Deswegen kann man das im Licht des Neuen Testaments verstehen, weil zu dem Zeitpunkt, wo wieder das Wasser die Rolle der Reinigung spielt, bei der Taufe Jesus in Jordan, genau wieder die Taube kommt als das Zeichen des Heiligen Geistes, die einen Platz findet, wo sie landen kann. Der Geist kommt auf Jesus und zeigt damit, dass er derjenige ist, der jetzt endlich den Frieden bringt. Endlich derjenige da ist, der sozusagen die Erfüllung bringt, die Erneuerung, die Reinigung. Im Buch Numeri, 11. Kapitel, gibt es eine sehr interessante Stelle. Bekannt, wir kennen das, das Volk Israel hat gemurrt über dieses Manna, das sie nicht mehr essen wollten. Sie sind dieses Manna überdrüssig, es hat ihnen nicht mehr geschmeckt. Sie haben sich zurückgesehnt an die Fleischtöpfe Ägyptens und dort hat es noch viel mehr Dinge gegeben, Gurken und Linsen und weiß ich was alles. Und Mose beklagt sich beim lieben Gott, wie lange soll ich dieses Volk noch aushalten? Und da bekommt er den Auftrag, die 70 Ältesten des Volkes vor das Offenbarungszelt zu holen, damit ein Teil seines Geistes, den Geist, des Geistes, den er von Gott bekommen hat, auch auf sie übergeht. Und diese 70 versammeln sich vor dem Offenbarungszelt, nicht alle, zwei sind nicht gekommen, aber der Geist ist auch auf diese zwei herabgekommen, die im Lager geblieben sind, nicht vor das Lager herausgekommen sind. Und da gibt es sofort, also der Geist kommt auf sie herab und sie geraten alle in prophetische Verzückung, wie es heißt. Also da war spürbar etwas da, dass man gemerkt hat, der Heilige Geist ist jetzt auf sie herabgekommen. Und da gibt es große Aufregung, wieso die beiden auch, die waren ja gar nicht gehorsam, die sind ja gar nicht gekommen. Und das Volk streitet schon wieder und daraufhin Mose sagt, wenn doch endlich das ganze Volk diesen Geist empfangen könnte. Etwas, was ja im neuen Bund tatsächlich in Erfüllung geht, wo das ganze Volk berufen ist, den Geist Gottes zu empfangen. Wieder ist es ganz gut, hier die Parallele zu ziehen zum Neuen Testament. Christus hat 72 Jünger ausgesandt in die Städte und Dörfer, in die er selbst gehen wollte, damit sie sein Wirken vorbereiten, Wunder wirken dort, das Reich Gottes verkünden. Ganz natürlich eine Parallele zu dieser Stelle. Die Jünger, die im Geist Christi handeln können, die Dinge tun können, die er selber tun will. Und schließlich auch im Buch Jesaja, wo der Geist, der Messias angekündigt wird, und er wird angekündigt in folgenden Worten: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste. Das hat man immer schon auf den Messias bezogen, auf Jesus Christus, der gesalbt ist vom Heiligen Geist. Messias heißt ja der Gesalbte, der im Geist Gottes handelt. Warum gibt es aber nicht so eine klare Erkenntnis des Heiligen Geistes, wie wir sie heute als Christen haben? Diese Frage könnte man ja stellen. Warum haben die Menschen im Alten Testament noch nicht erkannt, dass Gott dreifaltig ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Warum ist das erst im Neuen Bund vorbehalten? Wie wir gesehen haben, der Geist kommt sehr wohl vor, aber dass Gott ein Gott in drei Personen ist, so wurde das im Alten Testament nie bezeichnet. Dazu gibt es im Katechismus ein sehr schönes Zitat vom heiligen Gregor von Nazianz, der das erklärt. Das ist die Nummer 684 im Katechismus. Der heilige Gregor schreibt: Das Alte Testament verkündete den Vater offen, den Sohn mehr dunkel. Das Neue offenbarte den Sohn und ließ die Gottheit des Geistes erahnen. Jetzt wohnt der Geist unter uns und gewährt uns eine klarere Sicht von sich selbst. Als man noch nicht die Gottheit des Vaters bekannte, wäre es ja nicht klug gewesen, offen den Sohn zu verkünden. Und als die Gottheit des Sohnes noch nicht angenommen war, den Heiligen Geist gleichsam als eine weitere Bürde hinzuzufügen, um einen ein wenig gewagten Ausdruck zu gebrauchen. Durch Fortschritte und Vordringen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wird das Licht der Dreifaltigkeit den schon mehr Erleuchteten aufstrahlen. Also wir haben sozusagen den lieben Gott, seinem Wesen, immer besser kennenlernen können. Vom Alten Testament bis zur unüberbietbaren Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus, der dann, das gehörte zur Offenbarung noch dazu, seinen Geist gesandt hat. Darüber später noch genauer. Der Heilige Geist wird oft bezeichnet als der unbekannte Gott bis heute. Das ist ganz interessant, dass man eigentlich theologisch sehr klare Aussagen über den Vater, den Schöpfer treffen kann, Jesus Christus, den Erlöser. Beim Heiligen Geist merkt man oft, dass es schwieriger wird und jeder kann jetzt auch in sich selbst hineinhorchen. In letzter Zeit wurde das sehr propagiert, deswegen machen das schon mehr, aber wenn man in sich selbst hineinhorcht, wie oft bete ich zum Heiligen Geist? Nicht? Ich bete zum Vater, ich bete zum Sohn, bete ich auch zum Heiligen Geist. Das ist eigentlich nicht so schlimm, wenn man nicht zum Heiligen Geist betet, denn wer zum Vater betet, betet zu Gott, betet immer natürlich zu Vater, Sohn und Heiligen Geist. Da gibt es keine Streitigkeiten in der heiligen Dreifaltigkeit. Aber doch kann man sich fragen, warum der Heilige Geist fast im Hintergrund steht, wenn man über die Dreifaltigkeit spricht. Auf Griechisch wird er bezeichnet als Pneuma. Pneuma ist der Lebensatem, Wind auch. Und das ist ein sehr schöner Ausdruck, denn er beschreibt eigentlich auch gleichzeitig, wie wir den Heiligen Geist erfahren können. Wir atmen alle. Wenn wir aufhören würden zu atmen, wären wir tot. Und trotzdem wird niemand von uns hoffentlich sich ständig darauf konzentrieren müssen, jetzt einatmen, jetzt ausatmen, jetzt, ja, jetzt habe ich es vergessen, der Stich gefasst. Das geht automatisch. Das ist der Lebensatem. Wir könnten nichts tun ohne den Heiligen Geist. Er atmet in uns. Und gerade weil er so unmittelbar erlebbar ist, übersieht man ihn dann oft. Das gleiche auch mit Wind. Niemand von uns hat jemals Wind gesehen. Niemand könnte von sich behaupten, ich habe den Wind schon gesehen, obwohl jeder von uns behaupten wird, ich habe schon mal gesehen, dass es windig war. Was sieht man? Man sieht, dass sich Blätter im Wind bewegen, dass Laub aufgewirbelt wird, man spürt den Wind, man spürt die Auswirkung. Den Wind selber sieht man nicht. Man sieht das und nimmt das wahr, was er bewirkt. Und genauso ist es auch beim Heiligen Geist. Den Heiligen Geist nimmt man wahr durch das, was er bewirkt. Und wenn man über den Heiligen Geist reden will, dann wird man immer über diese Wirkung des Heiligen Geistes sprechen müssen. Im christlichen Leben gibt es das auf vielfältige Weise. Christliches Leben ohne Heiligen Geist wäre keinen Augenblick möglich. Der Heilige Geist wirkt zum Beispiel durch die Heilige Schrift auf doppelte Art und Weise. Nämlich, die Heilige Schrift ist inspiriert, wie das heißt, dasselbe Wort, Spiritus, Geist. Das heißt, sie ist nicht nur Menschenwort, sie ist im Geist Gottes geschrieben. Darüber haben wir schon einmal gesprochen. Und kann auch nur im Geist Gottes gelesen werden. Ich kann die Bibel selbstverständlich lesen als ein interessantes historisches Buch, das unglaublich gut überliefert ist, das Dinge beschreibt, die so weit zurückgehen wie selten eine andere historische Schrift, die Dinge von verschiedenen Seiten beleuchtet, also wirklich höchst wertvoll ist. Aber das wird nicht reichen, die Bibel auf diese Weise zu lesen, um ihr Wesen zu erkennen. Das zu erkennen, wofür sie eigentlich da ist, nämlich dass Gott mit mir spricht. Das kann ich nur im Heiligen Geist. Ich habe einmal einen Firmenhelfer gehabt, der das in einer Firmenstunde sehr gut rübergebracht für Jugendliche. Der hat ihn entdeckt, hingelegt, der war in einer Geheimschrift geschrieben. Und hat sich sie also da rätseln lassen, ob sie schaffen, diesen Text zu entschlüsseln. Und sie haben herumprobiert und haben es dann nicht geschafft. Er hat gesagt, soll ich euch den Schlüssel geben? Ich sage euch, in welcher Geheimschrift ich das geschrieben habe. Ja, bitte. Haben sie den Schlüssel bekommen und haben es dann übersetzen können für sich, haben es dann lesen können. Und dann hat er ihnen gesagt, seht ihr, genauso ist das mit der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist im Heiligen Geist geschrieben. Ihr werdet sie nur verstehen, wenn ihr sie im Heiligen Geist auch lest. Wenn ihr die Heilige Schrift als Gebet lest. Wenn ihr sie lest, um Gott zu begegnen, durch seine Kraft und auf ihn vertraut, dass ihr es richtig versteht und so weiter. Also der Heilige Geist wirkt durch die Heilige Schrift auf zweifache Art und Weise. So ist sie entstanden, so kann sie verstanden werden. Also ist sie entstanden, so kann sie verstanden werden. Genauso wirkt der Heilige Geist natürlich auch in der Tradition der Kirche, in der Überlieferung. Wir wissen ja, dass die Heilige Schrift nicht für sich allein steht, sondern wir unsere Erkenntnis auch haben durch das, was die Kirche überliefert hat. Auch hier wirkt der Heilige Geist, damit das richtig überliefert wird, von der Kirche auch richtig dargestellt wird, durch das Lehramt der Kirche. Wir glauben daran, dass der Heilige Geist auch heute wirkt, dass Papst und Bischöfe, die Inhaber des Lehramtes, uns nicht in die Irre führen, uns nicht falsche Dinge erzählen. Das Dogma von Unfehlbarkeit des Papstes, 1870 verkündet, ist vor allem ein Dogma über den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist es nicht zulässt, dass wenn der Papst aus oberster Lehre in Moral- und Glaubenssachen etwas feierlich verkündet, dass das ein Irrtum sein kann, dass der Heilige Geist die Kirche in der Wahrheit hält. Auch so wirkt der Heilige Geist. Kein einziges Sakrament könnte ohne Heiligen Geist gespendet werden. Natürlich ist die Firmung das Sakrament des Heiligen Geistes, aber wenn man die Heilige Messe feiert, wird man merken, dass unmittelbar vor der Wandlung um die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Gaben gebetet wird. Bei der Taufe wird selbstverständlich um den Heiligen Geist gebetet, der die Taufe bewirkt.
bei jedem Sakrament, bei Priesterweihe, überall. Es wirkt, das Sakrament wirkt durch den Geist Gottes gespendet. Also er wirkt heute durch die Sakramente. Ich kann nur beten, wenn ich im Geist Gottes bete. Der Geist Gottes betet in mir, so wie der Sohn mit dem Vater vor aller Zeit schon miteinander kommuniziert hat, sich aneinander verschenkt hat, sich ausgesprochen hat sozusagen. So ist das auch jetzt möglich, weil der Geist Jesu in mir ist, als getaufter Christ. Und so kann ich beten, wie der Sohn mit dem Vater eben spricht. Alle Charismen, die es in der Kirche gibt, Charismen nennt man die verschiedenen Begabungen aller Gläubigen. Der eine kann gut leiten, der andere kann gut apostolisch tätig sein, der nächste ist ein großer Theologe oder was. Es gibt sehr viele Charismen in sämtlichen Lebenslagen. Alles das sind Wirkungen des Heiligen Geistes, die zur Entfaltung kommen. Nur durch den Heiligen Geist kann Apostolat und Mission möglich sein. Wenn wir beginnen, Apostolat zu betreiben, versuchen Menschen zu bekehren, aus eigener Überlegung heraus, weil wir uns irgendwas ausgedacht haben und irgendeinen Plan verfolgen, ist das eigentlich automatisch zum Scheitern verurteilt. Aber wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann kann das Erfolg haben. Jedes Zeugnis, das man abgibt, wo man für den Glauben Zeugnis ablegt, jedes Werk der Nächstenliebe, das man übt, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Also wir sehen, das ganze Leben der Kirche kann es nur geben, weil der Geist in der Kirche überhaupt wirkt. Weil der Geist uns eben nicht alleine lässt. Weil der Geist uns erfüllt. Und wir können den Geist behindern oder fördern natürlich. Wir können ihn sozusagen ausschließen oder uns ihm zur Verfügung stellen. Das macht den Unterschied aus. Im Glaubensbekenntnis im Großen heißt es, ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Das ist das, was für die junge Kirche im 4. Jahrhundert von großer Bedeutung war, klarzustellen. Der Heilige Geist ist Herr. Heißt nichts anderes, als dass die Gottheit der dritten göttlichen Person bekannt wurde. Es ist eine göttliche Person, Vater und Sohn ist genauso Herr, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Der Geist ist vor aller Zeit schon als Person Gott. Vater und Sohn lieben einander, sie verschenken sich einander. Diese Liebe zwischen Vater und Sohn ist der Heilige Geist. Von Anfang an wirkt der Heilige Geist als die schöpfende Kraft, die schöpferische Kraft, die lebendig macht, wie es eben heißt. Und genauso kann man dieses Lebendigmachen, der Geist der Lebendigmachen verstehen, als der Geist, durch den auch die Erlösung geschieht. Der Geist Gottes, der unsere Seele auch lebendig macht. Dazu vielleicht eine kurze Bemerkung zum sogenannten Filioque-Streit. Manche, die Kirchengeschichte sich schon beschäftigt haben, kennen den. Da ist es zu einem großen Knatsch gekommen zwischen Ost- und Westkirche. Das Glaubensbekenntnis, muss man wissen, ist erst nach der Jahrtausendwende, zumindest in der Westkirche, in die Messliturgie hineingefunden. Vorher wurde es in der Messe nicht erwähnt, dass das Credo gebetet wird innerhalb der Messfeier, ist erst auf Bestreben Kaiser Heinrich II. Interessanterweise, der da mit seinen Hoftheologen sozusagen argumentiert hat, geschehen. Und diese Hoftheologen haben etwas gesagt, was sicher nicht falsch ist, nämlich um es klarzustellen, dass der Geist nicht nur vom Vater ausgeht, sondern auch vom Sohn, haben sie gesagt, also er geht vom Vater und dem Sohn, das heißt Filioque heißt und dem Sohn, aus, um klarzustellen, dass der Geist eben als dritte göttliche Person die Liebe zwischen Vater und Sohn ist. Und das hat unglaubliche Empörung ausgelöst in der Ostkirche, nämlich weniger wegen des Inhalts, als weil man gesagt hat, die Kirche im Westen ändert das Glaubensbekenntnis, ohne uns zu kontaktieren. Das geht nicht. Ja. Man hat das dem Papst sehr übel genommen, dass er einfach, ohne da die Bischöfe zu befragen, das Glaubensbekenntnis geändert hat, auch wenn man diesen Glauben in Wirklichkeit auch eigentlich teilt. Und wie dann später, mehr aus politischen als aus Glaubensgründen, nämlich im Jahr 1054, das Schisma geschehen ist, Ost- und Westkirche haben sich geteilt, da hat man das auch immer mit hineingenommen und gesagt, und überhaupt, ihr glaubt ja was anderes als wir. Wie wenig das ein Problem ist, sieht man an den unierten Ostkirchen, die in der Tradition des Ostens stehen und wo ich das gesehen habe bei liturgischen Texten, die haben das für Joko immer eingeklammert. Also die können es beten oder nicht. Oft in den Melodien ist es nicht vertont, dann lassen sie es weg. Die glauben dasselbe. Ja. Das war nur ein kleiner Exkurs, der vielleicht eher für Theologen interessant ist, der unseren Glauben nicht wirklich jetzt groß beeinflusst. Dieser Geist hat, um das Glaubensbekenntnis noch fertig zu besprechen, gesprochen durch die Propheten. Das heißt, auch im Alten Testament, wo man noch nicht explizit über den Heiligen Geist gesprochen hat, ihn noch nicht bekannt hat, hat er natürlich gewirkt, wie gesagt. Kein Prophet konnte auftreten ohne Heiligen Geist, ohne die dritte göttliche Person, die in den Propheten gewirkt hat. Das hat man klargestellt. Viel wichtiger allerdings als alle theologischen Überlegungen über den Heiligen Geist ist, wie der Heilige Geist jetzt wirken kann in unserem Leben. Das ist es, worauf es eigentlich ankommt. Es hat wenig Sinn, wenn man jetzt 20 Bücher über den Heiligen Geist gelesen hat und gescheit daherreden kann, wenn man nicht bereit ist, den Heiligen Geist auch in sich wirken zu lassen, sich dem Heiligen Geist zu öffnen. Und wenn man schauen will, wie das funktioniert, und das sollte eigentlich das Interesse eines jeden Christen sein, dass der Heilige Geist wirklich durch einen zu wirken beginnen kann, kann man sozusagen auf das große Vorbild schauen, dort, wo der Heilige Geist für die ganze Kirche gewirkt hat, nämlich zu Pfingsten. Und da möchte ich nur auf einige Punkte hinweisen. Wir alle kennen die Stelle aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Der Apostelgeschichte, die ja genannt wird, das Evangelium des Heiligen Geistes. Das beschreibt schon sehr viel. Nicht? Die Evangelien sind die Evangelien, in denen das Leben Jesu beschrieben wird. Die Apostelgeschichte beschreibt, was nach Jesus, nach seiner Himmelfahrt passiert ist, was die Kirche wirkt. Das ist der Heilige Geist. Das Evangelium beschreibt, wie der Geist Gottes weiterwirkt in seiner Kirche. Deswegen wird die Apostelgeschichte das Evangelium des Heiligen Geistes genannt. Wenn wir uns jetzt wenn wir auf die Apostel schauen, die da im Abendmahlsaal gesessen sind, dann ist mit ihnen etwas Wesentliches passiert vorher schon, nämlich noch vor der Himmelfahrt Jesu. Sie haben, und das darf man nicht übersehen, Vergebung gefunden. Sie alle haben sich ja nicht mit Ruhm bekleckert. Sie alle waren ja treulos. Sie alle haben Jesus im Stich gelassen. Das war ihnen auch bewusst. Bei Petrus wird das besonders deutlich, der ihn dreimal verleugnet hat, wo Jesus ihn dreimal gefragt hat nach der Auferstehung, liebst du mich? Und er hat ihm bekannt, dass er ihn liebt und den Auftrag bekommen hat, seine Schafe zu weiden. Aber alle haben sie gemerkt, sie haben diese Vergebung notwendig und sie haben sie aber auch bekommen. Jesus hat ihnen ihre Treulosigkeit verziehen. Das Zweite, Jesus hat ihnen seinen Geist verheißen. Versprochen, dass er sie nicht als Waisen zurücklassen wird, sondern auch wenn er jetzt in den Himmel auffahrt, sie nicht alleine bleiben, sondern er ihnen den Paraklet schickt. Paraklet, das ist der Tröster, der Beistand. Advocatus, könnte man das auf Lateinisch übersetzen, der Herbeigerufene. Advocatus, auch ein Beistand. Der Tröster, nicht den Geist der Wahrheit, so wird der Geist benannt. Sie haben gewusst, es kommt also der Geist, der es weitergehen lässt, auch wenn Jesus jetzt im Himmel ist, der lässt uns eben nicht alleine. Der Geist Christi kommt und er sorgt für die Fortsetzung. Dann aber, und auch das ist wichtig, haben sie sich im Abendmahlsaal getroffen und haben die Türen versperrt, haben Angst gehabt, zu Recht, haben zu Recht befürchten müssen, dass sie als Nächste dran sind. War ja dann schlussendlich auch so, dass mit ihnen dasselbe passiert wie mit Jesus Christus auch, dass sie getötet werden. Und diese Angst bewirkt eine Verschlossenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, sie haben die Türen zugesperrt. Aber sie sind im Abendmahlsaal, das wird in der Apostelgeschichte eigens erwähnt, mit dem Menschen, der den Geist schon kennt wie niemand anderer. Sie sind im Abendmahlsaal gemeinsam mit Maria. Und Maria ist aus der ganzen Kirche die Einzige, die den Heiligen Geist schon empfangen gehabt hat. Sie hat am Tag der Verkündigung den Heiligen Geist empfangen, den wir am 25. März feiern. Sie hat also gewusst, worum es da geht, oder besser gesagt, um wen es da geht. Sie ist die Braut des Heiligen Geistes. Sie weiß, was geschieht, wenn man offen ist für den Heiligen Geist. Was ist mit Maria geschehen, die den Heiligen Geist empfangen hat? Sie hat Jesus auf die Welt gebracht. Deswegen ist, dass sie da dabei ist, ohne, glaube ich, dass sie groß gepredigt hat oder das große Wort geführt hat, etwas sehr Wesentliches, wie wir dann noch sehen werden. Das Ganze geschieht am Pfingstfest. Das Pfingstfest war auch schon ein jüdisches Fest. Wochenfest wurde es auch genannt. Shavuot. Und zwar hat man damit zwei Dinge gefeiert. Und auch das ist kein Zufall, dass es an diesem Fest passiert ist. Wir wissen ja aus der Apostelgeschichte, dass viele Menschen in Jerusalem waren, aus allen Teilen, viele Proselyten, also auch Fremde, die Juden geworden sind, weil eben dieses Fest gefeiert worden ist. Das Shavuot-Fest, mit dem hat man gefeiert, dass man das zweite Mal die Zehn Gebote bekommen hat. Wir alle kennen die Geschichte aus dem Alten Testament. Mose bekommt die Zehn Gebote von Gott. Der Bundesschluss schlechthin kommt mit den Gesetzestafeln herunter vom Berg Sinai. Und was muss er sehen? Das Volk Israel tanzt um das goldene Kalb. Er war zu lang weg, sie waren treulos. Sie haben Gott vergessen, sie haben ihm nicht mehr vertraut und sind abgefallen von Gott. Und Mose hat voller Wut diese Gesetzestafeln zerschmettert, den Boden geworfen. Dann hat sich das Volk Israel bekehrt und Mose durfte wieder auf den Berg Sinai gehen mit zwei neuen Tafeln und neue zehn Gebote bekommen. Also noch einmal dieselben, aber neue Tafeln bekommen. Das hat man gefeiert am Shavuot-Fest. Und gleichzeitig feiert man in Israel, dass zu diesem Zeitpunkt Weizen geerntet wird, also auch ein Erntedankfest. Und schließlich kennen wir auf der Stelle, wie spektakulär die Herabkunft des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Der Heilige Geist ist in einem Sturmesbrausen aufgetreten und Feuerzungen haben sich auf jeden von ihnen niedergelassen. Also da war etwas los, da hat man gesehen, da passiert etwas. Da ist wirklich etwas Außergewöhnliches im Gange. Die Folge dieser Geistsendung war, dass die Türen geöffnet worden sind, die Apostel hinausgetreten sind und furchtlos das Evangelium verkündet haben und begonnen haben, Wunder zu wirken. Durch die Apostel sind ja viele Wunder geschehen. Das war natürlich eine Bestätigung dessen, was sie gesagt haben und eine Fortsetzung des Lebens Jesu. Sie haben den Geist Christi empfangen, den Geist Gottes. Dadurch konnten sie weiterführen, was Jesus getan hat. Und jetzt kann man die einzelnen Punkte, die ich da beschrieben habe, sozusagen sich überlegen, ob die nicht für uns auch möglich sind. Der erste Punkt war die Vergebung. Das ist die Voraussetzung für das Wirken des Heiligen Geistes. Immer, wenn ich will, dass Gott in mir sozusagen ungebremst wirken kann, muss ich das, was in mir Widerstand gegen Gott ist, Hindernis, wegräumen oder wegräumen lassen. Jedes Mal, wo ich Nein sage zu Gott, gilt das für Gott. Und er kann nicht so wirken, wie wenn ich Ja sagen würde. Jede Sünde, die ich begehe, groß oder klein, ist so ein Nein. Die muss weggeräumt werden, damit der Heilige Geist wirken kann. Es hat keinen Sinn zu sagen, ich möchte, dass der Heilige Geist durch mich wirkt, aber ich begehe weiter Sünden, von denen trenne ich mich nicht. Dann kann der Geist in mir nicht wirken. Ich muss mich bekehren, ich muss mich trennen von allem, was den Geboten Gottes widerspricht. Und je mehr ich das mache, desto ungebremster kann der Geist Gottes in mir wirken. Also dieselbe Voraussetzung, wie sie für die Apostel gegolten hat, die Verzeihung erlangen mussten von Christus, den sie verraten haben, das gilt für uns heute auch. Wenn ich will, dass der Heilige Geist in mir wirkt, muss ich zuerst einmal Vergebung finden. Und gilt auch sicher nicht Gott gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber. Wenn ich unversöhnt lebe, kann ich mir nicht erwarten, dass der Geist Gottes wirklich in mir lebt. Das zweite, Jesus hat den Heiligen Geist verheißen. Das gilt nach wie vor. Jesus nimmt seine Verheißungen nicht zurück. Und genau das, was Jesus versprochen hat, einen Beistand zu schicken, einen Tröster, seinen eigenen Geist, damit dürfen wir heute rechnen. Wir dürfen damit rechnen, dass wir Hilfe bekommen von Gott. Einen Beistand, der tatsächlich spürbar ist, der uns tröstet, der uns nicht alleine lässt, der uns nicht trübsinnig werden lässt oder hoffnungslos, dass Christus wirklich selber in uns wirkt. Die Verheißung gilt. Manches Mal glauben wir es vielleicht nicht ganz und machen es wie die Apostel und sind hinter versperrten Türen, damit da niemand hereinkommt, der uns womöglich stören könnte. In unserem Gebet, in unserem Zuversicht und in unserem Dienst. Aber wir sind eh zuversichtlich, wir glauben eh, aber es darf eigentlich von außen uns nichts kommen, weil das könnte gefährlich werden für den eigenen Glauben. Ich erinnere daran, dass der selige Papst Johannes der 23. im Vorbild des Zweiten Vatikanischen Konzils davon gesprochen hat, die Fenster und Türen der Kirche weit zu öffnen. Wer auf den Heiligen Geist vertraut, traut sich, der Welt gegenüberzutreten. Nicht um sich der Welt anzupassen und alles zu akzeptieren, was die Welt uns so bietet, das sind ja nicht nur gute Dinge, sondern ihr zu begegnen und ihr das Evangelium auch zu verkünden. Die Türen eben aufzumachen. Wer auf den Heiligen Geist vertraut, braucht keine Angst zu haben. Fürchtet euch nicht, war das Erste, was Johannes Paul II. Der Kirche zugerufen hat, bei seiner ersten großen Ansprache als Papst. Schauen wir, ob die Apostelgeschichte 2010 nicht genauso etwas für uns werden kann, dass man sich traut, die Türen aufzumachen und im Vertrauen auf den Heiligen Geist hinauszutreten, in diese Welt, wie sie halt ist, mit einem Auftrag. Ja. Vergessen wir nicht, nächster Punkt, dass die Apostel mit Maria im Abendmahlsaal waren. Das wäre ein riesiges Missverständnis, die Mutter Gottes immer so ein bisschen als eine Nebensächlichkeit abzutun. Da gibt es halt manche, die sind halt marianisch. Dass Maria im Abendmahlsaal war, zeigt ihre zentrale Bedeutung für die junge Kirche. Für die Kirche sowieso. Ohne Maria wäre Jesus nicht in die Welt gekommen. Aber in dieser Situation der Geistsendung spielt sie eine ganz wesentliche Rolle. Die wird nicht umsonst die neue Eva genannt. Gemeint damit ist, dass die erste Eva, durch die erste Eva menschliches Leben überhaupt weitergegeben wurde, überhaupt Mensch, die Menschheit es geben kann. Die neue Eva, Maria, ohne sie gibt es die Erlösung nicht, weil sie mitgewirkt hat dabei, weil Jesus auf sie angewiesen sein wollte. Also sie ist alles andere als etwas Nebensächliches im Heilsplan Gottes. Und wie gesagt, sie ist die Braut des Heiligen Geistes. Sie hat Jesus bereits empfangen, sie hat ihn auf die Welt gebracht und jetzt in der Situation von Pfingsten ist sie da, damit auch für die ganze Kirche genau das geschieht. Die Kirche empfängt den Heiligen Geist, damit Jesus in die Welt kommt. Und genau das wird auch uns passieren, wenn wir wirklich uns an Maria halten. Die Mutter Gottes zu verehren, sich nach ihr auszurichten, sie als Vorbild zu nehmen, aber genauso auch sich sehr persönlich ihr anzuvertrauen, wie halt ein Kind sich einer Mutter anvertraut. Das ist ja mehr als nur eine prinzipielle Überlegung. Ein Kind erwartet sich alles von der Mutter. Ja. Wenn wir das tun, werden wir den sichersten Weg gehen, um bereit zu sein, dass der Heilige Geist auch in uns sein Wirken entfalten kann. Und schließlich auch das Shavuot-Fest, das Fest der zweiten Gesetzesgebung, der Weizenernte, ist sicher kein Zufall, dass an diesem Fest die Geistsendung passiert ist. Der Geist bewirkt, dass wir das Gebot Gottes in uns tragen. Wer im Geist lebt, lebt nicht nach irgendeinem sonderbaren Gesetzeskodex, wo man immer wieder nachschauen muss, da steht Paragraph 485b, das muss ich machen, sondern er trägt den Geist in sich und hat in sich das Empfinden für das Richtige. Das ist unglaublich schön, wie man das oft beobachten kann, dass Menschen, die sich vielleicht sogar gerade bekehrt haben, die zu Christus gefunden haben, die sich noch gar nicht großartig beschäftigt haben mit dem Glauben, die den Katechismus noch nicht einmal aufgeschlagen haben, ganz genau Bescheid wissen, ganz genau unterscheiden können, ein unglaublich, man nennt das oft eine katholische Nase haben. Wenn ihnen jemand daherkommt mit so ein bisschen verklärten Lehren, die so ein bisschen die Frage stellen, was die Kirche eigentlich lehrt und so weiter, sie erkennen das sofort und sagen, nein, das ist nichts für mich. Ich bin immer wieder neu begeistert. Da merkt man, dass der Heilige Geist wirklich das Gesetz in unsere Herzen hineinlegen kann. Deswegen ist das hier kein Zufall, dass an diesem Tag der zweiten Gesetzesgebung, an diesem Festtag, auch der Heilige Geist gesandt worden ist. Das Gesetz wurde durch die Geistsendung in unser Herz hineingelegt. Und gleichzeitig die Weizenernte kann man sicher in Verbindung setzen. Christus ist das Brot des Lebens, der uns nährt. Also der bei uns bleibt, ja, durch den Geist. Schließlich, dass der Geist in Feuerzungen und Sturm auf die Apostel herabkommt, zeigt, da passiert etwas. Das ist nicht etwas, was so irgendwie stattfindet und es soll nur nicht weiter auffallen, sondern da ist etwas Spektakuläres im Gang. Da passiert etwas, was wirklich etwas verändert. Und womöglich wäre es ganz gut, wenn unsere Firmungen auch so stattfinden würden, dass da Feuerzungen vom Himmel kommen und ein Brausen die Grundmauern der Kirche, ein sturmes Brausen die Grundmauern der Kirche erschüttern. Da wären die Firmlinge sicher beeindruckt. Was ich ihnen aber immer sage, den Firmlingen, sie bekommen ja nicht irgendwie einen Abklatsch dessen, was damals passiert ist. Ein bisschen weniger oder auch so etwas wie den Heiligen Geist. Es ist derselbe Heilige Geist, den man empfängt, wie damals die Apostel empfangen haben, wenn man heute gefirmt wird. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann muss man sich auch etwas davon erwarten. Mein Bild, das ich dafür irgendwie entworfen habe, ist, dass ich die Firmlinge dann immer frage, stell dir vor, du bekommst jetzt, weiß ich, was du verdienst, gewinnst im Lotto oder sonst etwas, du bekommst einen riesigen Schatz geschenkt. Und du bist jetzt Besitzer von 10 Millionen Euro. Und das ist in einer Kiste und du bist reich. Bist reich, das gehört dir. Und du nimmst diese Kiste und schiebst sie unter dein Bett. Was wird dann passieren? Naja, ich bin ja reich, ich kann ja alles machen. Sag, nein, du schiebst es nur unter dein Bett. Du machst nichts damit. Das verstaubt dort. Es wird sich überhaupt nichts verändern. Das Leben verändert sich, wenn man dieses Geld herausnimmt und auszugeben beginnt. Und sich so sinnvolle Dinge wie, weiß ich was, ein Speedboot kauft oder eine Villa in Saint-Tropez oder was man halt so braucht. Erst dann spürt man, dass man reich ist. Ja? Wenn man das Geld ausgibt. Und genauso ist es beim Heiligen Geist. Ich kann gefirmt werden. Ich bekomme den Heiligen Geist. Und nichts hat sich verändert. Ich besitze den Heiligen Geist. Aber es passiert nichts. Weil ich ihn unter mein Bett geschoben habe, in einer Kiste gut verwahrt und er darf verstauben. Ich rechne gar nicht damit. Ich glaube, vielleicht weiß ich nicht einmal um seinen Wert, so wie jemand, der 1 Million Euro hat, glaubt, ich habe da ein bisschen bedrucktes Papier unter dem Bett liegen. Gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Sobald ich beginne, den Geist Gottes in meinem Leben einzusetzen, wirken zu lassen, dann wird es losgehen mit Sturmes Brausen und mit den Feuerzungen und den Wundern und dem Bekenntnis und dem Mut zur Ausbreitung des Reiches Gottes. Aber das ist meine Entscheidung, das muss ich tun. Wenn ich gefirmt bin, habe ich den Geist empfangen. Und nichts weniger als die Apostel damals am Pfingsttag. Es ist derselbe Geist. Wir sind also heute dran, das Reich Gottes auszubreiten und wir sind genauso von Gott ausgestattet mit allem, was wir dazu brauchen. Vielleicht kann ich hier auch ein bisschen Firmenunterricht jetzt betreiben. Die Firmlinge müssen das alle zur furchtbaren Firmenprüfung können. Wer der Anwesenden könnte noch die 7 Gaben des Heiligen Geistes aufzählen? Schafft es jemand? Ich frage jetzt niemanden. Die 7 Gaben des Heiligen Geistes. Bitte, Weisheit, eine haben wir schon. Ich habe gleich eine Merkhilfe. Bieten, dann kann man sich's für ewig merken. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Kann man sich ganz leicht merken. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, die Erkenntnis liegt im Magen, die Frömmigkeit lässt mich auf den Knien rutschen und Gottesfurcht ist ein bisschen eine blöde Merkhilfe. Wenn man Furcht hat, läuft man davon. Wir alle wissen, dass Gottesfurcht natürlich nicht als Angst gemeint ist, sondern als Ehrfurcht vor Gott. Aber so merkt man sich leicht. Und die Stirn ist die Weisheit, Augen, Einsicht, auf die Muskeln ist, der Mund, der Rat, die Muskeln, die Stärke, die Erkenntnis liegt im Magen, die Frömmigkeit sind die Knie, die Füße der Gottesfurcht. Aber genau diese Dinge könnten in meinem Leben zur Wirkung kommen. Also da wird es plötzlich erkennbar, wie der Heilige Geist wirken kann. Und da sind die Dinge, wie ich vorher gesagt habe, dass man auch den Wind nicht sehen kann, aber man sieht, dass die Blätter sich bewegen. Ich weiß nicht, wo ist der Heilige Geist, was macht er mit mir, aber plötzlich ist man in der Lage, jemandem Rat zu geben. Sagt jemand anderen Dinge, weil man den Heiligen Geist wirken lassen will, die man sich vorher überhaupt nie überlegt hat und merkt, genau das war jetzt das Richtige für den. Und man fragt sich, wie konnte das jetzt kommen? Bin ich wirklich so gescheit? Ja, kommt man da drauf? Nein. Oder man betet plötzlich auf eine Art und Weise, Frömmigkeit nicht, wo man sagt, wie kommt das, dass mein Gebet so tief sein kann plötzlich? Das sind Geschenke, das sind Gaben des Heiligen Geistes. Mir hat vor kurzem jemand erzählt, inzwischen eine junge Frau, damals war es eine Jugendliche, die hat mir gesagt, sie will mir nur sagen, das wollte sie mir schon lange sagen, ich habe einmal eine Predigt gehalten auf einer Reise, die war für sie so wichtig, die hat ihr so viel Klarheit gegeben. Und das war so alles, das hat sie so viel erklärt. Und dann hat sie mir gesagt, wann das war, und ich erinnere mich an diesen Tag, das war auf einer Reise zu einem Weltjugendtag, und ich weiß ganz genau, dass ich bei dieser Predigt verzweifelt war, weil mir nicht eingefallen ist. Ich habe nicht gewusst, worüber ich reden soll. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war in Brügge in Belgien, auf dem Weg zum Ambo. Habe ich noch keine Silbe gewusst, die ich jetzt sagen soll. Und in dieser Verzweiflung habe ich gesagt, so, lieber Heiliger Geist, jetzt musst du das machen. Ich weiß nichts. Und das war die Predigt, die für die so wichtig war, nicht? Und das sind Erlebnisse, die jeder haben kann, wenn man dem Heiligen Geist, oft ist vielleicht die Verzweiflung notwendig dazu, und sagt, ich kann es nicht, ich weiß nicht mehr, ich kann falsch nicht sein, bin zu schwach, ich brauche deine Stärke, nicht? Da will mir jemand um Rat fragen, ich weiß nicht, was ich dem sagen soll, ich verstehe das nicht, ich brauche jetzt Einsicht. Ja. Gerade das ist oft die Gelegenheit, wo man sich besonders auf den Heiligen Geist einlässt und er dann sozusagen ungebremster wirken kann, als wenn ich ihn nur ein bisschen mitmachen lasse. Ja. Aber genau das sind die Dinge, die natürlich meinen Glauben an den Heiligen Geist und meine Verbundenheit mit ihm stärken. Und wenn ich das ein paar Mal selber erlebt habe, dass der Heilige Geist wirklich durch mich wirkt und ich mich Dinge machen kann, die gut klappen, und ich weiß, ich kann mich nicht dessen rühmen. Ich glaube, da überhaupt nichts dazu beigetragen. Das ist völlig der Heilige Geist gemacht, und ich durfte Zeuge sein, wie durch meinen Mund das passiert ist. Nicht? Weil jeder von uns hat hoffentlich schon solche Erlebnisse gehabt, in Gesprächen mit anderen, wenn man jemanden für den Glauben gewinnen wollte, dass das dann, je mehr öfter man das erlebt, desto verbundener wird man mit dem Heiligen Geist werden und desto mehr glaubt man an ihn auch. Soll ich auch nach den 12 Früchten des Heiligen Geistes fragen? Da weiß ich aber keine Merkhilfe. Vielleicht kann jemand eine entwickeln. Die sind aus der Vulgata-Übersetzung des 5. Kapitels im Galaterbrief, destilliert sozusagen. Die Früchte des Geistes sind die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Langmut, die Sanftmut, die Treue, die Bescheidenheit, die Enthaltsamkeit, die Keuschheit. Ich könnte jetzt über alle diese Tugenden, Früchte des Geistes, lange sprechen, mache ich nicht. Aber man kann sich einmal vorstellen, was los wäre, wenn jetzt zum Beispiel wir als Gemeinde von Pressbaum diese Früchte zur Reife bringen könnten. Wenn in unserer Gemeinde die Liebe vorherrscht, dass man über uns sagen kann, seht, wie sie einander lieben. Ja? Dass in unserer Gemeinde jeder, der so die Nase hineinsteckt, einfach diese Liebe spürt. Wie sorgsam man miteinander umgeht. Wie jeder auf den anderen eingeht und die Freude hat, dem anderen was zu geben. Oder wenn hier Freude herrscht. Ja? Friede. Geduld. Freundlichkeit. Güte, überlegen wir uns das. Alltagssituationen, Langmut, ganz wichtig, Sanftmut, Treue, wenn alle treu wären hier, ja. Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit, richtig Umgang mit der eigenen Geschlechtlichkeit heißt das. Wenn das alles zur Reife käme, was das für Wirkung hätte, wenn der Heilige Geist solche Früchte hervorbringen könnte. Also wir könnten uns nicht mehr erwehren, wir müssten anbauen an unserer Kirche, weil das so einladend wäre, ganz sicher. Also es hängt gerade auch der Erfolg des Geisteswirkens in der Kirche davon ab, dass die, die ihn empfangen haben, die ihn erkannt haben, auch in sich leben lassen und in sich zur Fülle kommen lassen, zur Entfaltung kommen lassen. Der heilige Thomas von Aquin hat etwas sehr Schönes gesagt, nämlich darüber, dass man im Glaubensbekenntnis ja auch betet, ich glaube an die Kirche. Und der heilige Thomas von Aquin sagt, an die Kirche zu glauben bedeutet, dass man bekennt, dass man daran glaubt, dass der Heilige Geist in der Kirche wirkt. Deswegen glaube ich an die Kirche. Die Kirche ist deswegen etwas Schönes, Großes, Fruchtbares, weil die Wirkungsstätte des Heiligen Geistes ist. Im Großen wie im Ganzen. Über die Kirche wird es das nächste Mal gehen und da wird es dann auch darum gehen, dass wir die Kirche vielleicht wirklich neu in den Blick bekommen, nämlich in diesem Sinne als eine Gemeinschaft und auch einen Ort, den wir voller Freude in den Blick nehmen, an dem wir uns freuen und erbauen können und der nicht immer nur Ursache von Problemen sein muss, sondern eben dort der Ort ist, wo der Heilige Geist wirklich wirken kann. Habe ich heute kürzer gesprochen, weil wir später begonnen haben.